Willkommen zum neuen Freigeist. Ich möchte heute einen Impuls geben, darüber nachzudenken, ob das Konzept einer reinen Religion sinnvoll ist und ob man das vielleicht, durch einen Analogieschluss auf ein Konzept des reinen Humanismus übertragen könnte. Das muss erläutert werden. Wie komme ich drauf? Und die Antwort lautet, ich komme drauf durch Friedrich Schleiermacher. Schleiermacher war Theologe, Philosoph und Literat. Er lebte von 1768 bis 1834 und war vor allem im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts ein sehr einflussreicher Intellektueller. Er war zuerst in Halle tätig und dann und vor allem in Berlin. Hier geht es mir um sein Frühwerk. Und das Frühwerk heißt »Über die Religion – Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern«. Das ist natürlich ein netter Untertitel. Da kommt mir immer, dass man das auch mal umdrehen könnte. Man müsste vielleicht mal eine Schrift verfassen über den säkularen Humanismus, Reden an die Gebildeten unter seinen Verächtern, wo man dann alles unterbringt, was man da so unterbringen will. Ja, was ist das für eine Schrift? Also erschienen ist sie 1799, schon eine ganze Zeit lang her. Und das war die Zeit der Frühromantik. Da hat man also gleichsam die Welt mit neuen Augen angeschaut, mit einer urwüchsigen Begeisterung. Und das war auch nicht der Schleiermacher alleine, sondern der stand natürlich im Austausch mit anderen. Es war die Zeit eines Friedrich Schlegel, eines Friedrich von Hardenberg, der sich dann Novalis nannte. Und die hießen alle Friedrich. Und eines Friedrich Wilhelm Joseph Schelling zum Beispiel. Nun sind das alles Köpfe, die man nicht automatisch als Vordenker eines rationalen Weltbildes oder eines säkularen Humanismus hernehmen würde. Aber der Witz dieser Schrift ist tatsächlich ein neues Religionsverständnis, das damals originell war und dann eigentlich sehr einflussreich in der Theologie und vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus. Und das aber immer auch kritisiert worden ist. Die Grundthese ist die der reinen Religion. Damit ist gemeint, Religion ist eine geistige Domäne sui generis, aus eigenem Recht. Religion sagt etwas aus über den Zugang des Menschen zur Welt, unabhängig von den sonstigen geistigen Errungenschaften, die natürlich auch damals schon en vogue waren. Das war ja die Zeit der Aufklärung. Letztlich ist dieses Konzept auch eine Reaktion auf die Aufklärung. Nämlich Metaphysik einerseits und Moral andererseits. Wobei die Metaphysik sozusagen ja den Aufbau der Welt beschreibt und die Moral natürlich sich um die ethischen Maßstäbe kümmert. Aber beides soll man eben nicht mit der Religion vermischen. Man soll nicht glauben, dass das Wesen der Religion darin oder nur darin liegt. Und man soll auch nicht glauben, dass man aus Erkenntnissen im Bereich der Metaphysik, also letztlich der Naturforschung, oder auch der Moralphilosophie ableiten könne, was der Inhalt der Religion zu sein hat. Sondern das soll eben unabhängig voneinander betrachtet werden. Und die Religion beruht speziell auf dem Zugang von Anschauung und Gefühl. Das ist dem Schleiermacher ganz wichtig, Anschauung und Gefühl. Und zwar was für eine Anschauung? Naja, es geht um die Größe des Universums, dessen Teil wir sind. Und das rührt uns an, das versetzt uns in ein besonderes Gefühl. Und eine entscheidende Formulierung, die da immer wiederkehrt und gelegentlich ja auch im evolutionären, im säkularen Humanismus aufgegriffen wird, ist Sinn und Geschmack für das Unendliche. Und dieser Sinn und Geschmack für das Unendliche, das ist beim frühen Schleiermacher das Zentrale der Religion. Ich will ein paar kurze Stellen aus dem Originaltext zitieren. Ich berufe mich dabei auf die Ausgabe im Felix Mainer Verlag. Das sind diese grünen Hefte. Wer sich ernsthaft für Philosophie interessiert, wird die kennen. Die sind immer ordentlich ediert und haben auch eine Einleitung jeweils von einem Experten für dieses Gebiet. Und daraus kann man oft viel lernen, weil in der Einleitung eben eine Zusammenfassung und vor allem eine Einordnung des jeweiligen Textes stattfindet. Ob man jetzt diese Reden Schleiermachers wirklich selber lesen will, das lasse ich mal offen. Das ist halt die Sprache der Frühromantik von 1799 und das ist schon ein bisschen sehr ausführlich und ein bisschen schwülstig. Aber er schreibt auf Seite 20 unten eben, dass ihr, also der Religion, eine eigene Provinz im Gemüte angehört, in welcher sie unumschränkt herrscht. Und auf Seite 29 oben schreibt er über die Religion, ihr Wesen ist weder Denken noch Handeln, sondern Anschauung und Gefühl. wobei das Denken eben mit der Metaphysik in Verbindung gebracht wird und das Handeln mit der Moral. Und man soll die Religion ja weder mit dem einen noch mit dem anderen vermischen. Auf Seite 31 schreibt er: Anschauen des Universums ist die allgemeinste und höchste Form der Religion. Und auf Seite 38: So bestimmt die Stärke dieser Gefühle den Grad der Religiosität. Also, das ist eine emotionale Sache, die Religion. Und er führt dann noch aus, dass man Religion am besten in Gemeinschaft erlebt und dass man Mittlerpersonen dafür braucht und so. Und das ist aber alles erfreulich undogmatisch. Also er wendet sich gegen vieles, was einem als negative Seite der tatsächlich verbreiteten Religionsausübung vielleicht einfällt. Er schreibt sogar, dass es letztlich gar nicht so sehr um den Gottesbegriff oder um das Gotteskonzept geht, auch nicht um das Jenseits und nicht um Unsterblichkeit, sondern tatsächlich um dieses Lebensgefühl des Eingebundenseins in Höheres. Und was er nicht möchte, das ist eine Formulierung, die mehrfach vorkommt, ist, dass die Religion, naja, wie tote Buchstaben behandelt wird, indem man also einfach irgendwelche alten Texte liest oder gar stumm ergriffen einem zuhört, der da predigt, sondern es geht eben ums eigene Erleben. Das ist sein romantischer Zugang zu diesem ganzen Thema. Ja, und dazu nochmal drei Textstellen, die zeigen, wie tolerant das Ganze eigentlich angelegt ist. Er schreibt etwa Seite 70: So müsst ihr auch zugeben, dass eine Religion ohne Gott besser sein kann als eine andere mit Gott. Also das hört man ja selten von Theologen. Oder Seite 72, werdet ihr es für keine Lästerung halten, dass Glaube an Gott abhängt von der Richtung der Fantasie. Okay, also da klingt ein gewisser Subjektivismus an. Die Leute sollen durchaus ihre Fantasie walten lassen und es gibt ganz unterschiedliche Wege zu dieser Verzückung durch das Universum. Er schreibt dann, in der fünften Rede am Ende, wo das nochmal zusammengefasst und überhöht wird und wo auch klar gemacht wird, dass es eben viele religiöse Wege gibt, da schreibt er, Seite 172, so wie nichts irreligiöser ist, als Einförmigkeit zu fordern in der Menschheit überhaupt, so ist nichts unchristlicher, als Einförmigkeit zu suchen in der Religion. Auf alle Weise werde das Universum angeschaut und angebetet. Unzählige Gestalten der Religion sind möglich. Und so weiter, Zitat Ende. Also, sehr tolerant, sozusagen pluralismusoffen und das ist schon erstaunlich für 1799. Tja, diese Art Bevormundungen durch die Religion und tote Rituale zu kritisieren, wirkt natürlich weiter. Auch bei heutigen Religionsvertretern, also diese naheliegenden Kritikpunkte nicht nur für berechtigt zu halten, sondern sie sich geradezu positiv und produktiv zu eigen zu machen. Das ist natürlich gefragt. Das wirkt als Impuls nach und ich darf verraten, dass es zu genau diesem Thema, nämlich diesen schleiermacherischen Reden, eine Folge geben wird im Videopodcast Doppelblick, den ich zusammen mit Dr. Frank Vogelsang von der Evangelischen Kirche im Rheinland bespiele und der auf dem dortigen YouTube-Kanal, also Doppelblick heißt diese Serie, abrufbar sein wird. Und so bin ich natürlich drauf gekommen, mich etwas intensiver mit dem Schleiermacher zu beschäftigen. Ja, nun müssen wir mal einordnen, ist das denn tragfähig, dieses Konzept von Religion? Wie kann man das denn bewerten? Ja, man würde doch vielleicht zunächst denken, dass ein religiöser Weltzugang eine Positionsbestimmung ist innerhalb rational rekonstruierbarer Argumentationslinien, weil es ja in allen Lebensbereichen schon unterschiedliche Positionen gibt und die kann man bewerten, weltanschaulich, politisch, auch ethisch. Und dann würde man sagen, okay, wer einer bestimmten Religion anhängt, der hat sich für diese und jene Position entschieden in diesen jeweiligen Bereichen. Aber dann wäre eben Religion eine Wahl innerhalb eines vorgegebenen Spektrums. Dann würde Religion nicht außerhalb anderer menschlicher Wissensgebiete stehen. Und die Alternative wäre eben, dass das eine eigene Domäne ist. Das ist das, wofür Schleiermacher eintritt. Ein eigener Fragenkomplex im Bedürfnisspektrum des Menschen. Und wenn das so wäre, dann könnten Theologen natürlich sagen, sie haben einen eigenen Kompetenzbereich. Dann müssten sie sich ja nicht verstecken. gegenüber anderen Fakultäten, etwa Universitäten oder so, dann wäre das, was Theologen leisten, nicht nur auf Hilfswissenschaften zu reduzieren, etwa historische Hilfswissenschaften oder literaturwissenschaftliche Hilfswissenschaften oder so, sondern dann hätte die Fundamentaltheologie tatsächlich einen eigenen Gegenstandsbereich und ein ureigenes Thema. Und ja, das wird ja manchmal betont von Menschen, die ein Interesse dran haben, dass damit auch eine anthropologische Konstante angesprochen ist. Also etwas, das zum Menschen gehört, das man nicht los wird und für das eben nur die Religion zuständig sein kann. Also man hört dann so Sprüche wie, die Naturwissenschaft braucht die Religion nicht und die Religion braucht die Naturwissenschaft nicht, aber der Mensch braucht beides. So, und dann wäre man sozusagen im Spektrum derer, die etwas Nützliches beitragen können, mit einem guten Platz vertreten. Ja, und wenn man so denkt, dann kann man natürlich der Naturwissenschaft ihre Zuständigkeit überlassen, ohne da irgendwie reinregieren zu wollen. Und man kann auch problemlos zugeben, dass es unterschiedliche Moralbegründungen geben kann, etwa auch säkularer Art. Und das klingt dann natürlich alles sehr tolerant. Aber irgendwie ist der Nutzen des Religiösen dann auch sehr begrenzt, denn es kann und will ja dann zur Welterschließung weiters gar nichts beitragen und zur Gewinnung ethischer Maßstäbe eigentlich auch nicht. Und naja, der große Religionskritiker Hans Albert hat da etwas zugespitzt gesagt, dafür zahlen die Leute keine Kirchensteuer. Wenn man also dem schleiermacherischen Konzept nicht folgen will, dann könnte man sagen, diese Eigenbedeutung der Religion, die da postuliert wird, die ist nur scheinbar. Und diese scheinbare Eigenbedeutung der Religion kommt halt zustande historisch durch ein Kulturmonopol. Denn wer die Kunst bestimmt, wer die Riten bestimmt, wer die Bildungszugänge in der Hand hat und wer dann auch noch die moralischen Maßstäbe gesetzt hat, da ist ja klar, dass das, was der vertritt, irgendwie nicht wegzudenken ist unter den damaligen Bedingungen der Gesellschaft, weil gar keine Alternativen bekannt sind, weil man den globalen Blick gar nicht hat. Und dann meint man, naja, ohne Religion geht's irgendwie nicht und dann gehört die Religion eben zum Menschen und es geht einfach nicht ohne und so weiter. Macht also Schleiermacher seinem Namen alle Ehre. Verschleiert sein Religionskonzept den ungenügenden Bezug transzendentaler Spekulation zur realen Welt. Droht ohne rationale Kontrolle der Schleier des Nichtwissenwollens, der sich verdunkelnd über die hellen Seiten des menschlichen Geistes legt und nur einen fahlen Lichtschein durchlässt, von Frömmelei getrübt und gebrochen wie der Sonnenstrahl an Pfingsten hinter dem Kirchenfenster im abgestandenen, stickigen Weihrauch. Also gut, wenn man Schleiermacher liest, kommt man in eine literarische Stimmung. Jedenfalls tritt Schleiermacher dafür ein, nicht die rationale Reflexion zum entscheidenden Kriterium zu machen, sondern das emotionale Moment. Ich kenne mindestens eine Person, die mir gelegentlich sagt, dass es nicht vernünftig sei, immer vernünftig zu sein. Das ist also eine Ermunterung zu temporärer Unvernunft. Aber religiöse Verzückung ist damit bestimmt nicht gemeint. Das ist nicht die Form der Unvernunft, für die damit geworben werden soll. Da bin ich ziemlich sicher. Ja, man muss also die Frage stellen, wie steht's im säkularen Humanismus? Kann man da Parallelen ziehen? Was bedeutet Sinn und Geschmack für das Unendliche für uns? Welche Rolle spielt das im Welt- und Menschenbild eines säkularen, eines evolutionären Humanismus? Naja, da würde man natürlich auf eine wissenschaftsbasierte Weltanschauung Wert legen und auf rationale Prüfbarkeit der damit verbundenen Aussagen und nicht sozusagen bei der Ergriffenheit und dem Gefühl stehen bleiben. Moralisch sind die grundlegenden Menschenrechte wichtig. Da würde Schleiermacher möglicherweise zustimmen. Also ein Bezug wäre ein ganzheitliches Weltbild, in dem nicht Einzelerkenntnisse unverbunden nebeneinander stehen bleiben und ein positives Menschenbild. Das stellt in gewisser Weise eine Brücke zu Schleiermacher dar. Man könnte sagen, das typisch Menschliche, das ist vielleicht das Verfolgen weltanschaulicher Grundfragen. Wobei man empirisch wahrscheinlich zugeben muss, dass das nicht alle Menschen in gleicher Weise umtreibt. Aber es ist zumindest etwas typisch Menschliches, Fragen zu stellen von der Art, woher kommen wir als Einzelne, wie auch als Gesellschaft, wie auch als Menschheit? Und nach welchen Maßstäben sollen wir handeln und wohin gehen wir? Also diese Grundfragen. Und naja, die werden im Rahmen der Aufklärung natürlich rational betrachtet. Und dabei wird Wissenschaft positiv bewertet. Und dabei ist auch klar, dass es Bildungsideale gibt, die über bloße Ausbildung und Nutzanwendung hinausführen. Und dass Erkenntnis der Dinge um ihrer selbst willen, um sich als Mensch zu orientieren, einen großen Wert haben. Da könnte man sagen, das ist so etwas wie ein weltanschaulich begründeter, reiner Zugang zu einem säkularen Humanismus. Und doch hat es eine andere Stellung als bei Schleiermacher, weil es nicht so abgehoben ist. Der säkulare Humanist sieht immer die Bindungen und Bezüge zu den Mitmenschen. Okay, zu den Mitmenschen sieht sie Schleiermacher auch, aber zu den rational erforschbaren Erkenntnissen. Und es geht eben einfach nicht ohne rationale Kontrolle. Denn sonst wären ja der Spekulation und der Esoterik Tür und Tor geöffnet. Und da muss man sagen, bleibt Schleiermacher angreifbar durch die Subjektivität seines Zugangs, auch durch seine Schlagseite zum Pantheismus. Und ja, da haben wir natürlich ein schwieriges Übergangsfeld bei solchen Begriffen, die es auch in der säkularen Szene gibt, etwa humanistische Spiritualität. Das wäre eine gewisse Analogie zum schleiermacherischen Zugang, aber das ist ja ein höchst umstrittenes Konzept. Soll man das eigentlich gut finden? Was genau bedeutet humanistische Spiritualität? Oder eine andere Formulierung, mit der ich mich auch nicht so richtig anfreunden kann, rationale Mystik wird gelegentlich empfohlen. Aber was soll das eigentlich bedeuten? Mystik etwas mystifizieren? Das ist ja nun schwer vereinbar mit rationalen Kriterien. Und so bleibt ein Spannungsfeld bestehen zwischen dem Staunen im Angesicht des unfassbar Großen, aber doch zugleich der rationalen Kontrolle und dem Einhegen überschießender Fantasien durch die Kraft der Prüfung und durch die wissenschaftliche Erforschbarkeit. Säkulare Humanisten können sehr wohl auch staunen und haben natürlich auch emotionale Zugänge zur Welt. Aber sie können dabei nicht stehen bleiben und sie müssen die wissenschaftliche Prüfung, also Logik und Empirie und die bewusste Entscheidung für moralische Grundwerte auf jeden Fall in ihre Rechnung mit einbeziehen und in ihrem Leben versuchen, bestmöglich umzusetzen. Ja, ich denke, säkulare Humanisten nehmen diese Fragen ernst, aber der Ernst ist kein heiliger Ernst. Und dazu nochmal als Kontrast, Schleiermacher, Seite 100. Wo Freude und Lachen auch wohnen und der Ernst selbst sich nachgiebig paaren soll mit Scherz und Witz, da kann kein Raum sein für dasjenige, was von heiliger Scheu und Ehrfurcht immer da umgeben sein muss. Religiöse Ansichten, fromme Gefühle und ernste Reflexionen darüber kann man sich auch nicht so in kleinen Brosamen einander zuwerfen wie die Materialien eines leichten Gesprächs. Wo von so heiligen Gegenständen die Rede wäre, würde es mehr Frevel sein als Geschick, auf jede Frage sogleich eine Antwort bereit zu haben und auf jede Ansprache eine Gegenrede. In dieser Manier eines leichten und schnellen Wechsels treffender Einfälle lassen sich göttliche Dinge nicht behandeln. In einem größeren Stil muss die Mitteilung der Religion geschehen und eine andere Art von Gesellschaft, die ihr eigen gewidmet ist, muss daraus entstehen. Zitat Ende. Also, da ist doch die religiöse Verkündigung in einem großen Rahmen und so denkt sich das eben der Romantiker Schleiermacher. Aber ich denke, als Humanisten können wir auch dem Humor einen gewissen Raum gönnen, auch bei Fragen, die im Grundsatz ernst sind. Dem Schleiermacher geht es ja um die religiöse Empfindung, also um die Authentizität des eigenen religiösen Gefühls. Und er ist gar nicht optimistisch, ob bei religiösen Veranstaltungen lauter Leute zusammenkommen, die sich darüber produktiv austauschen können, sondern er sieht schon, dass viele da zunächst mal wenig mitbringen und das gewissermaßen einüben müssen. Und da gibt es noch eine schöne längere Sequenz, Seite 108, die will ich nochmal wiedergeben. Er schreibt: Sie tun keine Gegenwirkung, weil sie keiner fähig sind, und sie können nur darum keiner fähig sein, weil keine Religion in ihnen wohnt. Wenn ich mich eines Bildes bedienen darf aus der Wissenschaft, der ich am liebsten Ausdrücke abborge in Angelegenheiten der Religion, so möchte ich sagen, sie sind negativ religiös und drängen sich nun in großen Haufen zu den wenigen Punkten hin, wo sie das positive Prinzip der Religion ahnden, um sich mit diesem zu vereinigen. Haben sie aber dieses in sich aufgenommen, so fehlt es ihnen wiederum an Kapazität, um das neue Produkt festzuhalten. Der feine Stoff, der gleichsam nur ihre Atmosphäre umschweben konnte, entweicht ihnen. Und sie gehen nun in einem gewissen Gefühl von Leere wieder eine Weile hin, bis sie sich aufs Neue negativ angefühlt haben. Dies ist in wenigen Worten die Geschichte ihres religiösen Lebens und der Charakter der geselligen Neigung, welche mit darin eingeflochten ist. Nicht Religion, nur ein wenig Sinn für sie und ein mühsames, auf eine klägliche Art vergebliches Streben, zu ihr selbst zu gelangen, das ist alles, was man auch den Besten unter ihnen, denen, die es mit Geist und Eifer treiben, zugestehen kann. Im Lauf ihres häuslichen und bürgerlichen Lebens, auf dem größeren Schauplatz, von dessen Ereignissen sie Zuschauer sind, begegnet natürlich vieles, was auch einen geringen Anteil religiösen Sinnes affizieren muss. Aber es bleibt nur eine dunkle Ahnung, ein schwacher Eindruck auf einer zu weichen Masse, dessen Umrisse gleich ins Unbestimmte zerfließen. Alles wird bald hinweggeschwemmt von den Wellen des praktischen Lebens in die unbesuchteste Gegend der Erinnerung und auch dort von weltlichen Dingen bald ganz verschüttet. Zitat Ende. Also, so schlimm ist es, den unfähigen Leuten Religion beizubringen. Gibt es da nicht eine gewisse Analogie zu wissenschaftlichen Vorträgen? Ist es denn so, dass in unserem 21. Jahrhundert die Leute aktiv dabei sind und mitdenken können, wenn tatsächliche Erkenntnisse, die die Menschheit mühsam über Jahrhunderte erarbeitet hat, verkündet werden? Gelingen denn die Diskussionen etwa nach populärwissenschaftlichen Vorträgen? Na, man muss nicht so negativ sein wie Schleiermacher. Wir bei Cortices wissen ja, dass wir zum Beispiel ein hochqualifiziertes Publikum bei unseren jährlichen Symposien haben, die sehr wohl kluge Fragen stellen, die sehr wohl mitgedacht haben. Aber so wie Schleiermacher dachte, dass die Religion im Einzelnen wachsen muss und dass ihre Vermittlung gefördert werden sollte, so können wir als säkulare Humanisten festhalten, dass die wissenschaftliche Welterkenntnis und das ethische Bewusstsein im Einzelnen wachsen sollte und hier und da doch noch gefördert werden muss. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.